Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu. Präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben.
Willkommen zum Podcast zum Thema Ehrenämter. Sind ja alle wichtig für die Gesellschaft und manche sind auch wirklich sehr besonders. Bei mir sitzt heute Simona Jakob vom Hospizverein Kempten Oberallgäu e.V. Sie begleitet Menschen beim Sterben. Willkommen.
Hallo.
Ja, so widersprüchlich das jetzt klingt, aber also ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch, wo es eigentlich um Sterben geht. Deine Arbeit ist wahrscheinlich auch voll solcher Widersprüche, oder?
Ja, wobei ich das wahrscheinlich gleich entkräften kann. Wenn wir gefragt werden, wir Sterbebegleiter, so, das könnte ich nicht, das ist ja total traurig. Mhm. Das ist es nicht die meiste Zeit. Also wir sind da sehr fröhlich unterwegs.
Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Hospizbegleitung bedeutet ja, man begleitet Menschen beim Sterben. Das klingt jetzt erstmal nicht so nach dem, wie man seine Freizeit verbringen will. Deswegen wäre meine erste Frage an dich auch, warum machst du das eigentlich? Warum tut man sich das an?
Ich tue mir damit gar nichts an. Mhm. Denn im Endeffekt, am Ende des Tages komme ich mit einer ganz großen Zufriedenheit aus meinem Dienst raus und kriege eigentlich viel mehr zurück, als ich reingebe.
Wie sieht das in der Praxis aus? Also wie ist so der Ablauf von so einer Sterbebegleitung? Wie stellen wir uns das vor?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja den stationären Bereich im Hospiz und auch den ambulanten Bereich. Da ist man dann zu Hause in der Familie und das ist schon auch ein bisschen unterschiedlich. So wie jeder Mensch unterschiedlich ist, ist auch jedes Sterben anders. Also Es gibt nicht den typisch Sterbenden.
Den typischen Tod oder
ganz
so.
Ganz genau. Jeder stirbt seinen eigenen Tod, so wie er vorher sein eigenes Leben gelebt hat. Und das ist wahnsinnig spannend.
Jetzt sagen viele Ehrenamtler auch, das macht mir Spaß, was ich da so tue. Kann man das bei der Hospizbegleitung auch sagen? Das macht Spaß in dem Sinn? Oder ist das da die falsche Kategorie?
Nein. Also ich kann ja nur für mich sprechen, mir macht das Spaß.
Das erklär doch mal, warum macht einem sowas Spaß, mit Sterbenden sich zu umgeben, beziehungsweise auch mit den Angehörigen und so, mit diesem Trauerthema?
Was daran Spaß macht? Also bei mir steht da der Mensch im Vordergrund und ich bin wahnsinnig gespannt auf den Menschen, wer er ist, wie er gelebt hat, wie er in dieser besonderen Phase des Lebens ja auch mit dem Leben und dem nahen Tod umgeht. Und da entwickeln sich ganz schöne Gespräche, ganz schöne Momente und natürlich auch sehr traurige. Also es ist schon ein sehr demütiger Moment, wenn eine, sagen wir mal, 90, 91-jährige Frau zum Weinen in deinem Arm liegt. Mhm. Das macht schon was mit einem. Aber das ist schön, in dem Moment auch für sie da sein zu können. Aha. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mich macht das zufrieden und froh.
Wie ist es, weil du gerade gesagt hast, die 91-Jährige, welchen Unterschied macht das Alter bei den Menschen da? Ist das ein großer Unterschied, ob jemand, weiß ich, Ende 40 oder Anfang 90 ist? Wie reagieren da die Menschen?
Ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Frau, die nur ganz wenig älter war als ich. Da passiert mit einem selbst natürlich schon was, einem Gleichaltrigen oder einer Gleichaltrigen gegenüber zu sitzen. Und die war aber völligst zufrieden und geklärt. Die hat alles, was es für sich im Leben zu klären gab, geklärt und lag da. Und da muss man echt sagen, wow. Und dann gesagt, ich habe 56 Jahre ein ganz tolles Leben gehabt und für mich ist alles geklärt. Wovor soll ich denn jetzt noch Angst haben?
Und nimmt da sitzt man sich davor sowas dann und da
fällt
Vorbild,
einem ja wirklich
oder?
Was. Ja, es, man nimmt sich davon, glaub schon ein Stück mit. Und es gibt aber auch, um dabei zu bleiben, den 91-Jährigen, der ungeklärt geht, der viele Themen vielleicht für sich im Leben nicht mehr klären konnte, wollte, warum auch immer, ja, und der sich wahnsinnig schwer tut zu gehen. Also es
ist halt sehr unterschiedlich,
sehr
individuell.
Ganz genau.
Wobei es natürlich schon die Frage ist, also man beschäftigt sich mit solchen Sachen ja eigentlich immer erst, wenn ein Todesfall zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis passiert. Woran liegt es wohl, dass die meisten Menschen eher ungern übers Sterben nachdenken, obwohl es ja zum Leben dazugehört? Warum blendet man das so aus?
Ich glaube, weil da eine sehr große Angst mitschwingt. Also wir wissen alle nicht, was da hinten kommt. Viele Menschen glaube ich, dann lieber den Tod so aktiv aus ihrem Leben rausschieben, was für mich wahnsinnig viel Energieaufwand bedeutet, dieses Thema so wegzuschieben, statt es ins Leben reinzuholen, weil den Weg gehen wir alle. Mhm. Ja, wir wissen nicht, wie und wann. Und
wie sagt man so schön, keiner kommt ihr Leben raus.
Ganz genau, ja. Und es ist auch nicht so, dass ich keine Angst hätte jetzt mit der Arbeit auch für mich. Das nicht, aber das verkleinert sich, es verändert sich.
Was hat diese Arbeit bei dir selber an der Einstellung verändert? Oder am Blick fürs Sterben oder aufs Leben vielleicht auch?
Tatsächlich würde ich so sagen, wie du es gerade eben im Halbsatz dann gesagt hast, den Blick aufs Leben. Also ich glaube, mit der Hineinnahme des Todes in mein Leben oder mit der Auseinandersetzung damit bleibt mehr Platz zum Leben. Es bleibt mehr Raum, weil ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, Leben und Tod dazugehört und so es keinen schwarzen Bereich gibt, den ich nicht betreten darf und vor dem ich große Angst habe, sondern er gehört dazu. Und das löst ja auch immer mal Verschiedenes aus. Also ich würde auch gerne wissen, was da danach kommt. Mhm, ja,
also so. Solche Gedanken macht man sich dann, oder? So.
Ja, auch.
Wo geht der Mensch wohl hin? So, bleibt überhaupt irgendwas? Oder?
Ich glaube, dass die Seele bleibt. Ja. Ja, unbedingt.
Okay, hilft es, wenn man da an die Seele glaubt?
Ich weiß gar nicht, ob man da so richtig dran glauben muss. Ich glaube, man kann das tatsächlich auch sehen. Also wenn du jetzt einen Menschen begleitet hast, sagen wir im stationären Bereich, und der verstirbt dann auch und der bleibt bei uns dann einfach auch noch, der wird ja schön hergerichtet. Aha. Ja, und dann können wir uns alle auch noch von ihm verabschieden, in einer ganz würdevollen Atmosphäre auch. Und ich bin der Meinung, dass man sieht, dass das Wesentliche des Menschen da nicht mehr liegt. Das ist weitergegangen, ja. Die Seele.
So wie man sich das vorstellt, dass was drüber schwebt oder so, ist, ich meine, das ist immer schwer von der Vorstellung her, dass man sagt, das ist ja nichts Materielles dann mehr, ne? Ist ja nichts zum Greifen, sondern es ist vielleicht auch einfach nur noch die Atmosphäre, die jemand hinterlässt oder so.
Ja, und es ist letztlich die Hülle, mit der man gelebt hat. Mhm. Ja, und das ist immer wieder spannend, in ein Zimmer zu gehen und sich zu verabschieden und dann zu denken, hey, wow. Also,
Du sagst es gerade, wie viele solche Fälle hattest du jetzt schon in den letzten Jahren? Du machst es ja schon eine Zeit lang.
Ja, einige. Also da zählt man auch nicht mit, weil ich glaube, der Körper oder auch die eigene Seele braucht es auch ein bisschen, da nicht alles mit nach Hause zu nehmen.
Also Pi mal Daumen.
Also ich bin jetzt im Stationären sehr regelmäßig seit über einem Jahr. Oh Gott, Pi mal Daumen, weiß ich nicht. Also ich war bestimmt in 30, 40 Zimmern zum Verabschieden.
So. Okay.
Genau.
Ja, da sammelt man dann schon seine Erfahrungen und es ist ja auch relativ viel zeitlicher Aufwand damit verbunden, schätze ich mal, oder? Mit diesem Ehrenamt, was es ja ist. Ich meine, da kann man schlecht auf die Uhr schauen.
Ja, also im Stationären ist es schon so, es gibt Dienste, es gibt einen Frühdienst und einen Spätdienst, das ist dann eingeteilt. Wir sind dann da auch, helfen da auch mit, das Frühstück zu verteilen, bei den Pflegekräften im Zimmer, auch bei der Pflege direkt. Das dürfen wir alleine natürlich nicht. Oder eben auch in die Gespräche zu gehen, wenn jemand das hat. Oder auch einfach am Bett zu sitzen und so, wie man sich das klassischerweise vorstellt, tatsächlich eine Hand zu halten. Und vielleicht einfach mal nichts zu sagen, was auch gar nicht so leicht ist. Weil man möchte ja gern was tun.
Ja, ja, man möchte eigentlich helfen und wenn aber die Hilfe darin besteht, dass man einfach mal die Klappe hält,
ganz genau,
dann fällt einem das manchmal dann schwer.
Ja, und dann dabei durchzuatmen und zu sagen, das ist genau das, was dieser Gast jetzt braucht, da gibt's dann eine ganz tolle, ruhige Atmosphäre im Raum. Mhm. Und dann sitzt man tatsächlich klassischerweise vielleicht sogar handhaltend am Bett und das kann man auch gar nicht so in Worten beschreiben. Das ist, das berührt dann auch meine Seele sehr. Ja, wenn da so ein, weiß ich nicht, Energieaustausch möglicherweise stattfindet. Ja.
Es ist ja dann auch, sind da so Situationen und Lebensgeschichten, wo man sagt, normalerweise ist ja bei sowas dann die Familie dabei.
Die ist auch sehr viel dabei, ja.
Also, braucht die Familie selber dann auch die Unterstützung, oder? Weil, wie gesagt, normalerweise begleitet die Familie jemanden, aber auch die Familie leidet ja oft so, dass man sagt, die brauchen selber auch das Auffangen.
Ja, die Familie ist ja auch in einer Ausnahmesituation. Mhm. Ja, also es ist ja in der Regel eine große Ausnahme, dass ein Familienangehöriger jetzt so schwer erkrankt ist, dass es keine Aussicht auf Heilung und so weiter gibt, dass der Weg ins Hospiz geht und dort sind auch ausgebildete Trauerbegleiter auch, die auch sich mit den Angehörigen unterhalten und auch da zuhören. Wir haben Sterbebegleiter und Trauerbegleiter. Also ich zum Beispiel habe beide Ausbildungen und kann ja auch Trauernde, deren Angehöriger noch nicht verstorben ist, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch schon mitbegleiten, diese Ängste, die jemand hat. Oh mein Gott, wenn ich in dem Zimmer bin und mein Vater stirbt genau in dem Moment, wo nur ich da bin, was das macht. Und
was soll ich dann machen? Soll ich nochmal einen Notruf holen? Oder, ne?
Ja, genau. Und da einfach, ich glaube, es geht darum, ganz viel Sicherheit zu geben und zu sagen, wenn du dabei sein möchtest in dem Moment, dann bleib dabei. Mhm. Du kannst uns ja jederzeit rufen. Es gibt ja überall die Alarmknöpfe. Oder auch für sich zu entscheiden, das packe ich nicht. Ja, ich möchte gern rausgehen. Also,
und dass das aber auch okay ist,
ganz genau,
wenn man rausgeht. Dass es keine Feigheit oder sowas ist, sondern man muss ja jeder auch individuell damit umgehen.
Genau, die eigene Selbstfürsorge irgendwie, das Vertrauen in sich selbst auch oder auch eben in den Angehörigen zu geben. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt unserer Arbeit.
Also es ist ein sehr besonderes Ehrenamt, muss ich schon sagen. Die Frage ist, wie kommt man zu sowas? Was war bei dir so der Moment, dass du gesagt hast, das möchte ich gern tun?
Da gibt es gar nicht
den Moment. Ist das so ein Erlebnis oder ist es so ein Prozess?
Also es ist tatsächlich so, dass mich Leben und Tod und Sterben dazwischen schon immer sehr interessiert und fasziniert hat. Mhm. Ich glaube, meine Oma hatte noch einen Anteil. Die hat bei uns, früher bei uns zu Hause mit meinen Eltern und meinen Geschwistern bei uns gewohnt und meine Mutter unterstützt oder auch uns unterstützt, solange sie fit war. Und irgendwann hat das gedreht. Die Oma wurde ziemlich krank und ist auch bei uns zu Hause verstorben.
Wie alt warst du da?
Da war ich 16. Aha. Und trage jetzt hier auch ihren Ehering immer seit der Zeit.
Okay.
Ja.
Und sie ist dabei.
Die ist dabei, ganz genau. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich habe seit diesem Erlebnis, fühle ich mich irgendwie beschützt von der Oma. Die ist irgendwie da. Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ist jetzt auch nicht den ganzen Tag von morgens bis abends, ne? Aber ich fühle mich, da trägt mich jemand ein bisschen.
Und wie so ein Schutzengel.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Oder auch in kleinen Zwiesprachen. Und ich finde das einen ganz schönen Gedanken, ja. Dass er auch manchmal vielleicht die Augen verdreht und denkt, meine Güte, was machst du denn da jetzt schon wieder? So. Und da gab es eben auch eine Situation, dass die Oma, wie gesagt, sehr schwer krank war und irgendwann anfing zu sagen, bet doch für mich, dass ich sterben kann. Und da war ich natürlich in meinem 15-, 16-jährigen Ego, da dachte ich mir, nein, das geht überhaupt nicht, ja, meine Oma kann ja nicht sterben.
Das ist schockierend,
ja,
ne,
das
wenn
schockiert
man das hört, dass jemand sterben möchte.
Ich will diesen Schmerz gar nicht ertragen.
Ja, ja,
und
ja, ja.
Das ist eigentlich, glaube ich, vielleicht ist das der Punkt, ich weiß es nicht, der Punkt gewesen, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, Moment mal, es geht hier gar nicht um mich. Mhm. Ja, also die Frau wird nicht mehr gesund und sie quält sich und sie hat Schmerzen. Und jetzt geht's drum, mein Ego hier rauszuhauen. Und beim nächsten Mal, als sie es gesagt hat, ob ich für sie bete, dass sie sterben kann, habe ich gesagt, ja, Oma, das mache ich. Und das war ein ganz,
Kriegt mir jetzt noch Gänsehaut.
Ja, genau, weil das einfach, es ging in dem Moment einfach um sie.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so das, wie ich da auch antrete im Hospiz oder auch im Ambulanten.
Dass man sich selber sehr zurücknehmen muss, oder? Das wäre auch mal so eine Frage, was muss man denn für Eigenschaften mitbringen eigentlich, um dieses Ehrenamt zu machen, um andere beim Sterben zu begleiten? Wie muss man das sein? Also offensichtlich muss man sich zurücknehmen können, sich selber.
Wenn man uns jetzt so an so Ehrenamtsabenden sieht, wir sind ein ganz, ganz bunt gemischter Haufen, weil ja auch jeder Gast, jeder Sterbende auch wieder mit jemand anderem kann, so wie es im Leben immer ist.
Das an sich ist ja eigentlich schon interessant. Du sprichst immer von Gästen, ne?
Ja.
Nicht jetzt von, was weiß ich, Sterbenden oder, beinahe Toten oder so, sondern es sind Gäste. Man ist eine Frage, wie man es bezeichnet. Der Gast ist einer, der auch meistens einen wieder verlässt. Das ist Grundprinzip eines Gastes. Mhm. Ist das dann so auch so ein Gedanke bei dieser Wortwahl?
Das kann gut sein. Jetzt muss ich improvisieren. bei uns im Stationären heißen die Gäste einfach Gäste. Ich glaube,
ja, normalerweise heißen sie Patienten. Ne?
Patient, genau.
Und ist jemand mit der Option, wieder gesund zu werden vielleicht.
Ja, und da sind wir bei uns ja auch, das ist manchmal vielleicht ein bisschen hart, aber wir wissen ja alle, wo die Reise hingeht bei uns.
Mhm, genau. Ja. Deswegen kein Patient, sondern ein Gast, der einen dann irgendwann verlässt. Man ist, ist halt dann so, ne?
Das ist so.
Es sind Realitäten. Ich meine, mit denen muss man auch irgendwo umgehen. Das ist wahrscheinlich auch manchmal dann ein bisschen schwierig. Wie schaltet man von sowas dann eigentlich ab? Fängt dann da die eigene Familie dann wieder auf?
Ja, tut sie. Es ist auch, also ich für mich kann dann einfach auch nur sagen, natürlich gibt es da Gäste, die mir auch ja sehr ans Herz gewachsen sind oder wo man einfach eine andere Verbindung hat. Ja, das ist dann schon einfach traurig. Aber es ist auch ein Unterschied, das sind nicht meine Freunde oder meine Verwandtschaft, die da liegt. Also ich weiß es auch nicht. Also
das kennt man von Rettungsdiensten auch, dass man sagt, okay, man muss das voneinander schon abkoppeln und sich da auch irgendwo persönlich irgendwo rausnehmen und einen gewissen Abstand vielleicht auch wahren, oder?
Ja, und dann gibt es ja auch die Kollegen, die da sind. Also im Stationären ist im Büro immer jemand besetzt, die Hauswirtschaft ist besetzt und natürlich die Pflegenden. Kollegen und seltsamerweise ist immer, wenn man aus einem Zimmer kommt und gerade vielleicht ein bisschen die Tränen in den Augen hat oder gerade was erlebt hat, was einem sehr nahe gegangen ist, steht wie aus Zauberhand einer der Kollegen da und sagt, oh, brauchst du ein paar Minuten? Mhm. Also es ist so, auch ich fühle mich dort wahnsinnig wertgeschätzt.
Mhm. So ein gelebtes Miteinander sozusagen.
Absolut, ja.
Es geht ja auch nicht, wenn man sagt, weil du vorhin gesagt hast, im Hospiz, da hat man auch Schichteinteilungen und Dienstzeiten und so. Aber ich meine, wenn es jetzt fünf Minuten vor Dienstende ist und es geht dahin, dann kann man ja schlecht mit dem Kollegen abklatschen und sagen, so, jetzt übernimmt du mal, ich habe jetzt Feierabend.
Wart noch 3 Minuten.
Schwierig, gell?
Ja, das stimmt
oder
tatsächlich.
Gibt ein bisschen Gas oder, ne, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen schwarzer Humor dabei. Aber
ja, der muss auch sein, ganz klar. Also
hat man den, oder? Ich meine, das ist so eine.
Ich würde behaupten, die meisten schon, ja.
Man lernt so Leute im Leben kennen. Ich kenne zum Beispiel einen Bestatter. Das ist einer der lustigsten Menschen, die ich überhaupt kenne.
Ja, also auch die Gäste. Also ich habe mit einem Gast. Wir haben uns fast. Er hat sich fast aus dem Bett geschmissen und ich musste auch lachen. Das war so eine totale Situationskomik. Er kam alleine. Und
was heißt, er kam alleine, ohne Angehörige?
Am Tag des Einzugs zu uns kam er alleine. Meistens sind Angehörige dabei, die dann auch den Tag da verbringen, weil es ja schon auch wirklich tatsächlich sehr spannend ist. Ja? Mhm. Man weiß, man zieht da jetzt hin und man weiß auch, wie man von dort wieder wegzieht. Mhm. Ja? Und oft sind Angehörige dabei. Der Gast kam von relativ weit her, auch mit seinem Krankheitsbild war es angebracht, dass einer von uns einfach bei ihm im Zimmer ist. Mhm. Und ich saß da so und habe dann irgendwann gesagt, ja, wie sind Sie denn eigentlich hierher gekommen? Ja, weil Privatauto oder Taxi oder wie auch immer. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, mit dem Krankenwagen. Und wurde auf einmal total entrüstet und hat gesagt, die haben mich hierher geschaukelt. Ich wusste überhaupt nicht, ja, ob ich hier noch lebend ankomme. Und in dem Moment haben wir uns so angeguckt und wir sind geplatzt vor Lachen, ja, weil es wäre ja auch wirklich ganz arg tragisch gewesen, im Hospiz nicht mehr lebend anzukommen. Also das sind so Dinger, da kann man sich auch nicht zurückhalten. Mhm. Ja, also ja.
Wie lange hat der Mann dann noch gelebt?
Ich glaube, der war so 8 bis 10 Tage ungefähr da.
Okay.
Ja. Ja, mit dem hatte ich noch
immerhin,
Spaß.
Immerhin, ne? Mit dem.
Ja, der hat
auch seinen Humor behalten bis zum Schluss oder fast? Oder gibt es da so Phasen auch?
Das kann man auch wieder nicht verallgemeinern, aber ganz oft ist es wie im normalen Leben auch. Da erwischt es einen in einem Moment, wo man nicht mit rechnet. Also wir haben auch nach dieser Lachsalve, also weil wir wirklich, also mein Kopfkino ging ja auch an, und haben wir noch eine ganze Weile zusammengesessen. Und er hat mir von seiner Frau erzählt und von seinem ganzen Leben und auch von seiner doch sehr, sehr schwierigen Kindheit. Und das Gefälle ist dann sehr hoch, oder wie sagt man dazu, wie es Gefälle ist. Also wir saßen dann auch da und haben auch zusammen geweint. Aber in einer kompletten Selbstverständlichkeit. Das ist, das, das ist manchmal stark. Also zu lachen und auch weinen zu können. Und
man begibt sich da auf eine gemeinsame persönliche Ebene, oder? Die dann viel Gemeinsamkeit hervorruft, obwohl man sich vorher gar nicht gekannt hat.
Ja, das stimmt. Ja.
Ist das manchmal auch ein bisschen merkwürdig? Was passiert da eigentlich gerade? Wildfremder Mensch und kommt einem plötzlich relativ nahe, ja, persönlich?
Nee, das finde ich toll. Mhm. Es gibt aber natürlich auch einen Mensch, den ich vielleicht jetzt schon über ein paar Wochen kenne und wir einfach keinen Draht zueinander entwickeln. Mhm. Ja, also das gibt es ja, eben ist wie im einfach Leben halt, auch. Ne? Ja. Ganz genau. Und dann gibt es wieder die, wie du gerade ansprichst, so schnell kannst du manchmal gar nicht gucken. Die besagte ältere Dame von vorhin, die mir am Arm war, das war jetzt ganz erst in meiner vorletzten Schicht, eine ganz edle Dame, würde ich sie bezeichnen.
Vornehm so?
So vornehm und auch so genau zu wissen, wie man was möchte. Und der Tee ist jetzt zu kalt und war zu warm. Oder also jetzt die wusste einfach, was sie will. Und ich glaube, dass ihr Leben wahrscheinlich auch so war. Ja, und
war es halt gewohnt.
Genau. So, ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, passt der, soll mal probieren, passt der Tee denn jetzt so? Ja, und dann zu dem probiert und hat mir so ganz tief in die Augen geguckt und sagte irgendwann, ich bin hier schon richtig, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich schon. Und das war unser Moment. Und dann hat sie tatsächlich meine Hand gehalten. Das klingt jetzt so abgespackt, aber tatsächlich. Und bei manchen weißt du einfach auch, wie nah du ihnen jetzt kommen kannst und wie nicht. Und habe dann tatsächlich mit ihr im Bett gestanden und sie hat sehr lange in mich reingeweint. Und das war überhaupt nicht komisch. Also es war nicht seltsam, nicht, ich kenne die ja gar nicht, sondern da ist, vielleicht ist es wieder, wenn du dein Ego vor der Tür irgendwo an die Seite schiebst und dich aufs Fühlen verlässt, dann passieren solche Sachen und die sind großartig.
Das klingt, als wäre bei der Frau dann auch plötzlich so was wie ein Damm gebrochen, den sie vielleicht vorher relativ lang aufgebaut hat und der dann halt mit einem Mal dann eingerissen ist, wo sie vielleicht auch dann halt auch einen Menschen vor sich hatte, wo sie gesagt hat, jetzt kann ich auch mal loslassen.
Das glaube ich auch, ja. Mhm. Mhm. Manche Gäste können auch nicht vor ihren Kindern, Ehepartnern, Enkeln oder wie auch immer auch weinen oder verbieten sich aus Weinen, weil sie wollen ja auch noch stark sein im Sterben und ach, macht ihr euch da keine Gedanken. Die würden, ne, so wie man Sterbender nicht gehen kann und man sich fragt, wie kannst du noch leben? Ja, weil er noch in sich die Verantwortung trägt, für seinen Partner so lange, wie es irgendwie geht, da sein zu wollen.
Mhm. Versucht man den Menschen dann zu überreden, jetzt lass halt los, oder lässt man die Leute einfach sein, wie sie sind? Weil sie werden sich wahrscheinlich nicht mehr ändern.
Ja, genau, das stimmt. Also man kommt nicht bei uns rein und schwupps hat man so eine Wesensveränderung. Der Mensch ist so. Wenn das ein schwieriger Kandidat im Leben war, dann ist der auch da ein schwieriger Kandidat, sage ich jetzt einfach mal so, oder gelöst. Nee, überreden kann man keinen. Man kann letztlich eigentlich nur zuhören. Aha. Und es gab auch noch nicht so lange her, hat eine Frau gesagt, Mensch, ich würde ganz gern zu dem Punkt kommen, dass ich jetzt loslassen kann. Es ist alles geregelt und eigentlich, und ich habe auch gar keine Lust mehr, dass Besuch kommt und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit denen allen reden soll.
Aha. Ja, das ist eigentlich auch eine blöde Situation. Auch, ich meine, für die Besuchenden ja selber auch, ne? Man sitzt halt rum, irgendwann hast du auch alles gesagt und irgendwann macht vielleicht sogar der Besuch gar keinen Sinn mehr. Aber du kannst halt deswegen auch nur sagen, ich gehe jetzt dann immer hin.
Ja, genau. Und sie hat gesagt, wie mache ich denn jetzt? Wie komme ich jetzt zu einem Punkt zum Loslassen? Mhm. Ja. Und haben auch gesagt, ja, das wissen wir nicht. Also, wir wissen es auch nicht. Wir können dann einfach das mit aushalten. Das mit aushalten dahin. Und der Besuch, der kommt, ist auch natürlich ganz unterschiedlich. Die einen sitzen auf der Terrasse und bestellen Pizza und lachen und sind fröhlich und andere können damit nicht umgehen. Also es ist.
Aber das ist ja schon mal auch eine wichtige Erkenntnis eigentlich auch für die Leute, die den Sterbenden mitbegleiten, also Familie, Freunde, Angehörige und so, dass es nicht richtiges oder falsches Verhalten in dem Moment gibt, oder?
Ja, genau, das ist genau richtig, wie du
sagst. Wobei, ich meine, man kann sich natürlich auch daneben benehmen, das kommt eventuell auch mal vor, aber so im Prinzip geht jeder anders damit um.
Ja, es geht jeder anders damit um.
Und gibt das mit Sicherheit stimmt. auch den, was weiß ich, was du vorhin erzählt hast, der eher robuste Mensch, der dann sagt, so komm, bring mir noch eine halbe Bier mit. Oder kann ich bitte noch einen Schnaps haben, bevor es zu Ende geht oder sowas, oder?
Ach, es gibt auch die Gäste, die gern mal mit einer halben Flasche Sekt den Tag starten, mhm. ja, weil die das ihr Leben lang so gemacht haben.
Oder ich fange noch schnell mit dem Rauchen an, jetzt ist eh schon wurscht.
Ja, geraucht wird schon, da wird schon einiges weggeraucht. Aha, ja, also okay. Das klingt jetzt auch wieder so lustig, aber wir ermöglichen ja den Gästen wirklich alles Mögliche. Mhm. Ja, also gerade bei uns im Stationären kann man aus jedem Zimmer das Bett auf eine eigene Terrasse rausfahren und da wird dann geraucht. Mhm. Auch im Bett, wenn derjenige, diejenige nicht mehr aufstehen kann, gehen wir mit raus und machen das möglich. Bier, Wein, also es gibt, das ist eigentlich ganz süß, weil es auch die Temperaturkarte hergibt, gibt bei uns natürlich auch Eis und Eissticks und die gibt es in allen Varianten. Also wenn man vielleicht nicht mehr viel zu sich nehmen kann, aber jetzt noch was Kaltes irgendwie braucht, dann kommen wir mit einem Eisstick und die gibt es auch mit Biergeschmack und Sektgeschmack und allem. Und das ist, ich finde das irgendwie so putzig, ja, dass man mit solchen Kleinigkeiten auch jemanden wahnsinnig glücklich machen kann. Ja, wie die Dame, die halt eben morgens schon mit Sekt trinken angefangen hat. Die war ein total fröhlicher Mensch und die lag da drin und hat sich halt einen reingelampt, ja, und die hat man dann halt mit einem Sektstick auch noch wahnsinnig glücklich machen können und warum denn nicht, also so wie du vorhin gesagt hast, dann kann ich auch mit dem Rauchen anfangen, ja. Ganz genau, also es gibt natürlich die Angehörigen, die tief innen drin, glaube ich, noch die Hoffnung haben, dass da noch
das ist doch normal.
Eine Gesundung so irgendwas, ne? Die dann auch sagen, Mensch, der muss doch jetzt nicht rausgehen zum Rauchen, jetzt hängt er schon da, jetzt ist er schon im Hospiz und wir dann auch sagen, ja, aber
die wundersame Heilung wird es nicht mehr geben.
Ganz genau. Und wenn dann auch der Angehörige loslassen kann und kann sagen, ach stimmt, da habt ihr eigentlich recht, und sich dann mit raussetzt und der Mutter die Kippe anmacht, dann sind es auch einfach schöne Momente.
Es ist vielleicht auch ein Moment, der eventuell das Leben in dem Moment auch nochmal um 5 Minuten verlängert, weil, ne, wenn ich jetzt sage, jetzt darf ich nicht mal mehr rauchen, da ist ja der Gedanke, na, dann kann ich ja gleich bleiben lassen.
Ganz genau.
Eher noch naheliegend, als wenn ich sage, okay, jetzt schaue ich, dass ich die Schachtel noch leer kriege.
Ja. Oder auch, das habe ich auch schon gehabt, das, ja, klingt auch ulkig, der geht man mit dem Rollstuhl nochmal los in die nächste Tanke und also ich wurde gefragt, ob ich Zeit hätte, mit ihr kurz in die Tanke ein paar Zigaretten kaufen und mir ging es schon wirklich sehr schlecht, der Dame. Und dann sind wir da losgerumpelt und sie geht in die Tanke und sagt, 4 Schachteln Marlboro und ich dachte mich, ne, ich lache mich kaputt dahinter beim Rollstuhl, ist gemein, aber und habe gedacht, wow, du ganz schön ambitioniert. Also ich glaube, sie hat diese eine Schachtel auch gar nicht mehr ganz geschafft. Mhm. Aber den Menschen nicht zu bevormunden oder zu einem Kind zu dekorieren oder irgendwie, sondern zu respektieren, dass hier ein gelebtes Leben vor mir steht. Und das finde ich, oh Gott, hey, ich habe glaube ich schon 400 Mal spannend gesagt. Mhm. Aber
wenn's
das
so ist,
zu beobachten
dann ist es so,
ne? Und das darf man auch nicht falsch verstehen, sich nicht lustig zu machen über den Menschen, sondern über die Situation. Ja,
Schwierig wird es wahrscheinlich, wenn man irgendwann zynisch wird, oder?
Ja, dafür passen wir untereinander, glaube ich, sehr aufeinander auf auch. Also
gibt es unter den Gästen, dass man sagt, das ist jetzt so ein Zyniker oder ein sehr frustrierter Mensch, der dann auch mal unangenehm wird?
Voll. Also ich wurde auch schon aus dem Zimmer geschmissen.
Okay.
Weil ich so unfähig war.
Mhm. Ja, Mai.
Der Mensch, der schwierig im Leben ist, wie gesagt, der gibt seinen Charakter nicht vorne an der Pforte ab. Ja, der liegt da und eigentlich muss man dann nur sagen, dass einem derjenige doch sehr leid tun kann. Mhm. Ja, weil der so ungeklärt dann geht. Also eigentlich war die Situation tatsächlich, als ich da aus dem Zimmer flog, irgendwie ulkig. Mhm. Ich hatte was zu essen dabei, also auf dem Tablett und bin rein und er hat da an seinem Bett hoch und runter gefahren und hat dabei den Tisch umgestoßen. Also ich stand tatsächlich einfach nur da, ja, und dann flog dieses Tischchen um und der Wasserkrug ist ins Eck geflogen in 1000 Teile und ich wusste ja auch, dass ich gerade bei einem schwierigen Gast im Zimmer stehe und habe dann gedacht, na super, und habe dann das Tablett an die Seite gestellt und habe gesagt, jetzt glaub wir, sie essen erst und danach räume ich die Scheiben auf. Und dann schrie der mich an, ja, also mit mir, ich sei ja so unfähig und würde hier alles rumschmeißen und habe dann gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, also ich hätte auch sagen können, nee, also pass mal auf.
Wir sind hier
also
nicht
im Hotel. Ich hatte die Fernbedienung nicht in der Hand. Hab dann noch versucht, da irgendwie reinzuleiten. Dann kam aber schon mein Kollege zur Tür und hat gesagt, so Simona, und du gehst jetzt hier mal raus. Mhm. Haben alles aufgewischt und er schrie mir noch hinterher, jetzt habe ich aber keinen Hunger mehr. Und dann dachte ich mir auch, na ja, gut, ich habe gegessen. Also es ist ein schwieriger Mensch, ist eigentlich ein, ja, wie soll man sagen, bedauernswert, ist eigentlich schade, weil der sich so selbst im Weg steht.
Ja, es ist im Prinzip, ja, man empfindet es dann in dem Moment wahrscheinlich auch als unfair, oder? Weil man will ja eigentlich nur helfen.
Ja, also da war ich natürlich schon auch perplex in der Situation. Ja, fährt da das Ding in der Gegend rum. Ich geguckt habe, hatten wir da das Zimmer umgerumpelt.
Wobei, also ein dickes Fell ist bei sowas dann wahrscheinlich hilfreich, weil ich frage mich die ganze Zeit, ist es in diesem Ehrenamt, also beim Begleiten von Sterbenden eigentlich besser, man ist sensibel und kann auf die Leute eingehen, oder ist es sogar besser, man ist so ein bisschen abgeklärt und vielleicht sogar fast ein wenig kaltschnäuzig und lässt die Dinge nicht so nah an sich ran? Das ist eine Frage, was ist besser? Oder ist es so eine Mischung aus beiden?
Ich glaube, es muss irgendwo eine Mischung sein. Derjenige, der ja das Gefühl dafür nicht hat, da wird es dann auch relativ schnell doof, wahrscheinlich. Wobei es natürlich auch wieder ein Wechselspiel ist. Ne? Also jeder braucht jemand anderen oder kann nicht mit jedem, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir sollten im optimalen Fall beides sein. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo wir wissen, dass betrifft jetzt nicht mich selbst und das kommt jetzt aus der Krankheit raus oder aus der Frustration dazuliegen und zu sagen, Mensch, ey, ich habe doch schon gesagt, dass es jetzt reicht, ich würde dann jetzt mal gehen und liege immer noch hier. Die gibt's ja auch. Mhm. Ja? Also es gibt ja auch den Gast, der da sitzt und sagt, hey, Gott, noch mal. Ja?
Kann das nicht irgendwann jetzt mal aufhören?
Ganz genau.
Ja. Was machen die eigentlich, diese Menschen, dann so in den letzten Zügen? Schaut man da Fernsehen noch? Lenkt man sich ab oder was? Oder beschäftigt man sich nochmal mit seinem Leben oder was tut man da eigentlich?
Das macht auch wieder jeder so individuell, aber ja, viele gucken Fernsehen.
Was schauen die dann? Nachrichten?
Was halt so läuft.
Ist das dann noch wichtig?
Das ist auch unterschiedlich. Also wir hatten mal eine, die war total süß, so eine kleine, süße Omi, ja, die dann auch gesagt hat, das Leben da draußen, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich lese keine Zeitung, ich gucke keinen Fernsehen mehr. Ich bin so happy, hier zu sein. Und die meint das dann auch so, ja. Es ist wieder ganz individuell. Die einen liegen drin und klappern auf ihrem Laptop irgendwelche Arbeitssachen runter, bestimmt auch, um sich ein bisschen selbst zu schützen.
Oder abzulenken.
Abzulenken. Ja, ja. Und die anderen hängen am Handy, die anderen haben Besuch von morgens bis abends, die dritte strickt wie ein Weltmeister.
Haben schon mal welche eine Band gegründet noch? Schnell?
Nee, ich glaube nicht. Hatten wir noch
wenn
nicht.
Wenn mal was Neues. Sollen wir? Ja. In dem Moment, wo man drei Musiker hat, geht's eigentlich.
Ja, stimmt.
Es sei denn, die spielen alle drei Gitarre. Aber dann gibt's halt eine Mariachi-Band. Okay, ich will jetzt auch nicht, will jetzt da gar nicht zu zynisch sein auch. Aber ist da wirklich eine Frage. Ich meine, was macht man am Schluss, wenn man weiß, es geht nicht mehr lang, lenkt man sich ab oder beschäftigt man sich auch mit sich selber? Das ist eine Frage. Wüsste ich jetzt gar nicht, wie das bei mir so wäre.
Müsste ich jetzt bei mir auch mal überlegen. Wahrscheinlich würde ich mich schon ein bisschen ablenken wollen. Mhm. Ich würde vielleicht auf die Eisdicks zurückkommen. Mal gucken, ob wir die auch in Rotwein haben. Und ja, das ist so, man denkt, die machen dann bestimmt was ganz wahnsinnig irre, Abgefahrenes, ja, oder genau, sowas. Ja, und dann liegt jemand da und guckt sich halt, was weiß ich, keine Ahnung, wie diese Frühstückssendungen oder so irgendwas heißen, an oder sagt, oh nee, also 19 Uhr muss ich im Zimmer sein, weil da kommt die und die Serie, ja, und man denkt, ah, also manchmal auch völligst normal.
Ja, oder halt die eigene Routine beibehalten, weil die ist man ja gewohnt, ne?
Ja, ganz genau. Und die einen sind auch wahnsinnig akkurat, wie das Zimmer aussehen muss, und dann ist das auch wurscht. Mhm. Und es ist auch kein Dienst wie der andere. Ne? Mhm. Man kommt und weiß nie, was auf einen zukommt, wer da ist, was hinter den Türen irgendwie los ist, im Aufenthaltsraum oder auch bei dem schönen Wetter in den Innenhöfen, die wir da haben. Und sich immer wieder neu drauf einlassen, gucken, was der Tag heute bringt.
Ja. Gibt es da was, wo du sagst, also das müsste ich nicht unbedingt haben, eine Erfahrung vielleicht die Kollegen schon gemacht haben, so nach dem Motto, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorbei?
Ja, natürlich in dem Moment beim Sterben dabei zu sein, in dem der Gast vielleicht lieber sein Kind oder seinen Partner im Arm hätte, statt meine einer. Mhm. Ja. Oder auch, was ich nur so ansatzweise schon hatte, ein Gast, der sehr große Angst hatte vom Sterben und sich an mich geklammert hat. Aber auch
also
da,
genau das Gegenteil zu den Menschen, die dann Routine und sagen, hoffentlich ist bald rum. Tatsächlich gibt es das auch ja. Mit dieser ja wahrscheinlich fast schon panischen Angst vor dem Tod. Was kommt da?
Ja.
Wird das ein Schmerz sein und so?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, wie du sagst, diese Panik, die einem alles zuschnürt und war da auch schon in einem Zimmer bei einem Mann, der auch tatsächlich nicht sehr alt war. Und der sich dann an meinen Armen festgehalten hat und da dann aber auch, ich weiß nicht, warum ich das kann, ja, dann einfach zu denken, boah, ey, scheiße, der ist jetzt total in Not und was es mit mir macht, kann ich danach irgendwie noch überlegen oder mit einem Kollegen besprechen zum Beispiel. Aber das ist ja auch wie bei vielem, richtig denken tust du in dem Moment ja nicht, ja. Der aus dem Nichts raus hat er die Panik und hält dich und sagt, ich habe Angst, ich will nicht gehen.
Das ist eine reine Emotion dann.
Ja.
Na klar.
Und da zu atmen, hilft, glaube ich, schon viel. Und natürlich sind das die Dienste, boah, da stehst du schon mal Schachmatt vor der Tür und denkst, wow, krass, was ein Mensch mitmachen muss oder auch ertragen muss, ja. Ein Mensch, der, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dünn ein Mensch werden kann, ja. Und trotzdem nicht gehen kann. Und das ist schon verrückt. Für mich persönlich würde ich sagen, ich hoffe, dass ich es schaffe, in meinem Leben die offenen Themen zu klären. Zwar nicht dazulegen und zu sagen, hey, wann geht's denn endlich los? Aber zu sagen, hey, ich hatte ein gutes Leben und ich bin zufrieden und ich habe die Themen, die da waren, im Leben noch gelöst und kann gehen.
So,
also wenn es so sein sollte, dass ich alt und das bewusst irgendwie mitbekomme und nicht gerade morgen.
Ich meine, macht sich jeder so die Gedanken, wie will ich irgendwann mal abtreten? Und da gibt es auch so Gedanken wie, na, also wenn jemand über einen längeren Zeitraum stirbt, dann ist es schlimmer eigentlich, als wenn man bei einem Unfall zack und aus dem Aus oder wie?
Ich glaube, das kommt dann auch immer auf den Angehörigen drauf an.
Für die Angehörigen ist es natürlich sehr schlimm, Unfall und aus dem Leben gerissen.
Ja.
Für den Betroffenen, Mai.
Ja, würde ich jetzt auch eher.
No.
Ja.
Man spart sich die Abschiedsphase.
Die Abschiedstournee, oder was?
Ja, Mai.
Also es ist natürlich auch die landläufige Meinung so, dass wenn jemand jetzt sehr lange krank ist und er stirbt dann und dann ist es für die Angehörigen auch nur noch so halb so schlimm, das ist auch nicht so. Also der Angehörige begleitet und weiß, wo die Reise hingeht. Der sitzt vielleicht auch am Bett in dem Moment, wo sein liebster Mensch stirbt, ist dabei und trotzdem haut es dem die Füße weg, auch wenn er sich darüber auseinandergesetzt hat. Also die Sache mit dem Tod, die ist schon eine Nummer, die sich nicht einfach so, wie sagt man dazu, eintüten, jetzt habe ich sie, jetzt weiß ich, wie sterben geht. Nee, das nicht. Also es ist und bleibt eine Nummer, ja, würde ich sagen.
Es gibt ja im Leben keinen extremeren Moment eigentlich, als zu sterben.
Ja, und es gibt dann aber auch, und das finde ich ganz putzig, wenn man den Gedanken nachvollziehen kann, wenn man längere Zeit mit einem Gast schon am Bett sitzt und es ist wie so ein bisschen wie eine Geburt rückwärts. Man weiß, wo die Reise hingeht und der Gast ist vielleicht schon gar nicht mehr ansprechbar und ist so im Dämmerschlaf nach drüben unterwegs. Und man dann tatsächlich, wenn man mitbekommt, so jetzt ist er gestorben, dass man sich denkt, hey, cool, du hast es geschafft. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht so platt irgendwie rüber, aber das ist so, manchmal kann man sich auch freuen mit demjenigen.
Ja.
Oder mit der einen Dame, das muss ich erzählen, habe ich mich wirklich total gefreut. Die war, keine Ahnung, Ende 80, hat ihr ganzes Leben mit ihrem Mann verbracht, keine Kinder, keine Verwandtschaft drumherum, lag dann bei uns und auch so eine ganz zufriedene alte Dame. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, wissen Sie, vor 2 Jahren ist mein Mann gestorben. Einfach so. hat mich nicht mitgenommen und jetzt holt er mich nicht ab. Ja, und da steht man da und guckt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht, wenn Sie das mal ein bisschen lauter rufen, dass er weiß, was Sache ist, ja. Mhm. Und dann haben wir da gelegen und haben darüber gelacht und ich hatte am nächsten Tag Dienst, kam und sie ist in der Nacht verstorben. Und in dem Moment gehst du dann in das Zimmer zu ihr rein zum Verabschieden und denkst dir, witzig, ja. Also
jetzt war der Ruf laut genug.
Der Ruf war laut genug und sie hat sich so gefreut, wieder zu ihm zu gehen. Und das können vielleicht manche Menschen nicht nachvollziehen, dass man da auch ein bisschen mit einer Zufriedenheit oder auch einem, ich bin froh für dich, steht, ja.
Na, ich glaube, das können sehr viele Menschen nachvollziehen, die zum Beispiel über einen längeren Zeitraum auch mal Angehörige daheim gepflegt haben. Wo man auch sagt, ja, also irgendwann ist auch das irgendwo, ja, ich will nicht sagen unwürdig, aber man, ja, es,
doch,
es
ein Stück weit
man,
schon, ne?
Man geht dann irgendwann auch würdig aus dem Leben raus, mhm, sozusagen und es ist natürlich dann auch irgendwo ein Gefühl der Befreiung, auch für die Angehörigen, was man auch zulassen sollen darf, oder?
Ja, das erschreckt natürlich einen Angehörigen. Ja. Ne? Ja, ein Angehöriger, den erschreckt das, wenn er dann sagt, ja, ich bin ja auch froh und denkt, das darf ich nicht denken.
Ich merke bei mir ja, wenn ich, wie man um die Worte ringt, damit es auch nicht blöd klingt oder so, ne? Aber
ja.
Es ist ja eben, in der Realität ist es so.
Ich glaube, es darf alles Mögliche sein. Ich glaube, dass unterschiedliche oder gegenteilige Gefühle sich gerade in Trauerphasen nicht ausschließen brauchen. Also deswegen bin ich ja auch sowieso der Meinung, dass dieses Thema viel mehr in die Gesellschaft reingeholt gehört.
Sind wir ja gerade dabei.
Ja, voll gut. Also wirklich. Und ich kann sehr, sehr traurig darüber sein, dass mein Partner verstorben ist. Ich darf gleichzeitig auch total happy sein, dass ich mit ihm leben durfte. Mhm. Und ich darf mich freuen, dass er diese Schmerzen nicht mehr hat. Diese ständigen, weiß ich nicht, Medikamentenveranstaltungen. Ich darf auch sauer auf den sein, weil der mich nämlich jetzt ganz alleine gelassen hat. Verdammt nochmal. Ja? Das alles zulassen zu dürfen. Und das ist ja, wechselt ja am Anfang der Trauerphasen im Sekunden-Minuten-Takt, da wird man natürlich halb irre. Und das dann aber auch zu sagen, ja, ich darf beides sein. Ich darf traurig sein und ich darf trotzdem kurz mal platzen vor Lachen, weil mir gerade eine Situation in den Kopf kommt mit demjenigen. Mhm. Und sich das zu erlauben, ja, da will man ja auch wieder alles richtig machen.
Ja, ja? Genau.
Man
genau.
Will ja ein guter Trauernder sein. Mhm. Und wenn man dann, keine Ahnung, beim Nachbarn am Gartenzaun steht und lacht und dann denkt die andere Nachbarin, na toll, siehste.
Mhm. Hat ja, schon ja, alles die vergessen. Trauert ja gar
ja,
nicht.
Genau,
ja, genau. Ja, die nicht. Wird froh sein, dass er...
Ganz genau. Ja, die hatte eh schon neulich so komisch geguckt. Ja, da ist bedarf es viel Aufklärung und viel, ja, dass der trauernde Mensch nicht einfach nur auch in dieser Phase mal jemanden verloren hat und danach wieder funktionieren soll. Sondern da muss damit klarkommen, dass sein Leben ohne diesen Menschen weitergehen wird und sich erstmal neu sortieren muss, ganz neu aufstellen und keine Ahnung hat, wie das jetzt erstmal geht. Ja.
Was rätst du denn Menschen, die diesen Podcast gerade hören und sich denken, Mensch, es ist so ein Bereich, der interessiert mich auch schon immer, ich würde das gerne mal tun. Ist das was, wo man sagt, das kann man mal ausprobieren oder...
Nee, es gibt schon
lässt
richtige
man sich
Ausbildung.
Da volles Rohr dann drauf ein oder lässt es gleich ganz bleiben?
Ich glaube, man kann ja einfach erstmal an Hospizvereine rantreten. Also man wird jetzt auch nicht einfach, wenn man sagt, ich würde das gerne mal machen. Schwupps steht man an einem Sterbebett. So einfach ist es nicht. Es ist bei uns gibt's einmal im Jahr die Ausbildung. Die dauert ja auch ein knappes Jahr mit verschiedenen Bereichen. Da gehen wir eben auch zu einem Bestatter beispielsweise. Wir reden den ganzen Abend lang über den Gast, der vielleicht dement ist, auch Trauerabende. Also ganz viele Themen waren dabei angesprochen. Vorher wird, ja, gibt's eben auch wie ein Bewerbungsgespräch, ja, dass dann die Koordinatoren vom Hospizverein sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, der oder diejenige könnte das machen. Und dann da auch ausgebildet wird. Man macht auch ein einwöchiges Praktikum, ob im Hospiz oder in einem Pflegeheim. Und dann ist man fertig und gibt dann eben auch an, wo man, in welchem Bereich man sich gerne einsetzen lassen würde. Ja, ob ambulant man in die Familie fährt oder auch sich vorstellen kann, in einem Pflegeheim zu betreuen oder im Stationären. Also wer das Interesse hat, einfach den nächstbesten Hospizverein ansprechen. Mhm. Ja, was habt ihr für Möglichkeiten? Wie kann ich mich einbringen? Und ich habe Angst vor dem Thema, aber ich würde gern irgendwas machen. Für den nächsten Tag der offenen Tür backe ich euch einen Kuchen zum Beispiel. Mhm. Ja.
Also man kann durchaus auch erstmal langsam anfangen und sich da ein bisschen mal ran fuchsen und wird jetzt nicht gleich, wie du sagst, ans nächste Sterbebett gestellt, so jetzt machen wir, sondern nee. Das geht schon, also man kann sich auch guten Gewissens erstmal das mal in Ruhe anschauen.
Unbedingt, und das ist, also ich habe über mich auch sehr viel gelernt, also ich bin jetzt seit über 2 Jahren im Hospizverein in der Trauerbegleitung tätig, wie gesagt seit über 1 Jahr in der Sterbebegleitung, auch für mich dann Grenzen zu setzen und zu sagen, so jetzt hatte ich eine ambulante Betreuung. Und jetzt brauche ich erstmal ein Vierteljahr lang bitte keine, weil ich mich resetten muss. Ja? Und weil es natürlich nimmt man davon was mit und im ambulanten Bereich vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Man ist im Zuhause und hat da gleich einen anderen familiären Anschluss daran. Ja, man darf lernen, auch gut für sich selbst zu sorgen. Aha. Das ist vielleicht ein bisschen eine Ego-Nummer, aber ja,
das nimmt man halt dann so mit aus der Tätigkeit dann auch raus.
Ganz,
ne?
Genau.
Ist es so, dass ihr eher zu viel Zulauf habt oder eher zu wenig? Also die meisten Ehrenamtsbereiche klagen ja über Nachwuchsmangel. Wie ist das bei euch im Verein?
Wir sind ziemlich gut aufgestellt, aber wir brauchen natürlich trotzdem immer noch Leute. Die Not da draußen ist schon da.
Ja. Unterstützung kann man nie genug haben. Ne?
Ganz genau.
Und dann macht ihr ja auch Veranstaltungen. Jetzt am 22. Oktober zum Beispiel eine Lesung in der Big Box. Wie findet das statt? Was passiert da?
Wir haben
Lieder und Geschichten von Sterbenden heißt's.
Ja, das wird auch ein sehr spannender Abend. Wir haben Sterbende im ambulanten und stationären Bereich interviewt über das Lied ihres Lebens. Dazu gibt's also das klassische Interview wird mal vorgelesen oder auch es hat sich ein Gespräch entsponnen und das wurde zusammengestellt. Und das wird sehr spannend, denn der Mensch erzählt von sich und seinem Lied und wir als ehrenamtliche Sterbebegleiter tragen die Geschichten vor. Und dann wird, ich glaube, je nachdem, Orchester Vivid Girls und
Kollegium Vokale genau, ist mit dabei von der Sing- und Musikschule Kempten.
Genau, wird dann dieses Lied vorgetragen.
Mhm. Ja. Musik überhaupt eine Dimension ja auch beim Trauern. Ich meine, man kennt es von Beerdigungen, gell?
Ja.
Ja, was man da so hören will oder auch nicht hören will oder.
Also gibt's auch ganz unterschiedliche. Also ich bin nicht auf vielen Beerdigungen, weil für mich die Begleitung.
Ach, geht man da dann gar nicht hinterher zur Beerdigung?
Im Stationären ist es, wenn ich den Gast kannte, der verstorben ist, dann gehe ich in das Zimmer rein und verabschiede mich. Und damit ist für mich
die Verabschiedung auch abgeschlossen. Meine Beerdigung an sich ist ja eigentlich sowieso für die Angehörigen zum Verabschieden. Und wenn man das vorher schon
genau, und schon macht, dann gibt's eben noch, ich hatte eine ambulante Betreuung und ja, das war auch total spannend und wurde da zur Beerdigung eingeladen. Hab das so auch noch nicht erlebt, denn wir waren auf der Beerdigung zu sechst und das war schon wow, erstmal, ja, weil der Tochter das total wichtig war, dass ich da bitte mitkomme. Oder was heißt mitkommen? Ne? Sie hat mich eingeladen und ich habe noch gedacht, wow. Und das war eine total schöne Erfahrung. Wir haben in dem wirklich mini-kleinsten Kreis die Dame verabschiedet. Sie war für mich.
Wenn der Abschied an sich dann feierlich und schön ist, dann reichen 6 Personen aus, gell?
Absolut. Und das war ganz auf sie zugeschnitten und die Trauerrednerin war ganz toll. Die Musik, die lief, ich glaube, Paul Anka ist auf den Platz geballert. Ja.
Okay.
Und man dann auch noch so Kleinigkeiten. Also sie hat wahnsinnig, sie hat immer Tiere gefüttert von zu Hause aus. Und ich habe mich das erst nur so halb getraut und habe gedacht, ich weiß noch nicht. Und habe es dann gemacht und hatte ein bisschen Vogelfutter in der Jackentasche und habe ihr das um die Urne. Und dann haben die anderen auch ein bisschen geguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich dachte, wir fangen jetzt hier mal die Futterstelle an, weil sie das ja sonst auch immer gemacht hat. Und ich mir dann gedacht habe, ja, wann anders geht nicht mehr. Entweder streust es jetzt hin oder nicht. Und das war im Endeffekt auch so, ja, schön. Es war schön. Und Beerdigung ist tatsächlich, ja, es ist ja auch oft was sehr Intimes für die Familie. Und im Stationären, muss man auch noch dazu sagen, tragen wir ja auch eine Einheitskleidung. Und wenn mein Dienst zu Ende ist, ist es auch ein symbolischer Akt, mir diese Kleidung auszuziehen.
genau.
Und nach Hause zu gehen. Das ist vielleicht auch nochmal, wie soll man da sagen, ein Schutztunnel ist es nicht, aber so in die Richtung, ich ziehe diese Kleidung aus und gehe in meine Alltagskleidung rein, fahre nach Hause und damit ist dann auch schon viel getan.
Die eigene Familie und das eigene Leben hat es ja auch verdient, Berücksichtigung zu finden, gell?
Ja, ich gehe gerne heim und seit ich selbst nicht mehr rauche, trinke ich halt nur noch einen Espresso, wenn ich nach Hause komme, als kleiner Übergang.
Ich habe es auch vor einiger Zeit aufgehört, wer weiß, vielleicht fangen wir es am Ende wieder an.
Ja, dann können wir noch eine Band gründen und da im Innenhof sitzen, oder?
Ja, Simona, ich fand es jetzt ein ganz tolles Gespräch und gab für mich wirklich viele Einblicke. Und was ich am schönsten fand, dass wir zwischendurch bei so einem Thema auch wirklich mal lachen konnten. Danke dafür.
Danke, dass ich hier sein darf.
Also, der Hospizverein Kempten-Oberallgäu e.V. mit Simona Jakob aus Kempten. Ein Ehrenamt der besonderen Art. Vielen Dank für diese Leistung, die wirklich, das ist nichts für jeden, muss man schon sagen. Und Hut ab davor, wenn sich da jemand so reinkniet. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu.